jedes Geschäft ist in seinem Markt im Wettbewerb, muss wettbewerbsfähig werden, muss sich durchsetzen an den Märkten und hat keine Kapazität, eine Subventionierung von anderen Einheiten zu machen. Für mich ist Stahl Zukunft, das habe ich immer gesagt, halt nicht in der Form, wie ich ihn vor 2,5 Jahren vorfand. In der Form, wie wir es jetzt machen, ist, das ist mein Stahl und der wird nicht unter Wert abgegeben.
Das war Miguel Lopez, der Chef von ThyssenKrupp. Bei ThyssenKrupp gab es in den vergangenen Wochen wieder einmal viele schlechte Nachrichten. Neue rote Zahlen, noch mehr Stellenabbau und die Verhandlungen zum Verkauf der Stahlsparte an den indischen Milliardär Navin Jindal stocken. Gleichzeitig mehren sich die kritischen Stimmen. Selbst der Bischof des Ruhrgebiets hat sich besorgt geäußert über die Situation beim Konzern. All das bewegt Konzernchef Miguel Lopez nun offenbar zu einer Schamoffensive. In der symbolträchtigen Villa Hügel hat der ThyssenKrupp-CEO die Oberbürgermeister großer Ruhrgebietsstädte umgarnt. Und auch uns hat Lopez einen Besuch abgestattet, um für seine radikalen Pläne für den Umbau des Traditionskonzerns zu werben. Überfällig nennt er das, was er da tut.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ.
Mein Name ist Oliver Hollenstein. Ich arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Bei mir sitzt wie immer unser ThyssenKrupp-Experte Ulf Meinke. Hi Ulf.
Hi Olli.
Ulf, diese Folge ist etwas anders als andere. Wir machen das heute ein bisschen wie bei unseren Fußball-Podcasts, die wir ja auch hier haben über Schalke und BVB. Also wir machen eine Nachbesprechung.
Okay, und ich quasi kurz nachdem ich auf dem Platz stand, komme jetzt mal an den Spielfeld ran.
Ja, ganz genau. Du warst ja quasi mit auf dem Platz. Ich habe schon gesagt, Miguel Lopez war bei uns, also bei der WAZ, in unserem Live-Format Ruhrgebiet. Wir müssen reden. Hat er sich den Fragen von unserem Chefredakteur Andreas Thürock gestellt und du warst auch dabei. Und dabei hat Lopez eine Menge interessanter Sachen erzählt, wie ich finde. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Super, freue mich drauf.
Ulf, Lopez spricht momentan ganz schön viel in der Öffentlichkeit, oder? Ich habe da im Einspiel die etwas spitz mal Schamoffensive als Label draufgeklebt. Mhm. Teilst du den Eindruck?
Ja, er scheint das erforderlich zu finden. Er will ja das Unternehmen in einer Art und Weise umbauen, wie es vorher noch nie geschehen ist. Ja, faktisch soll ThyssenKrupp auseinandergenommen werden. Unhöflicher formuliert, kann man dann auch sagen, zerschlagen. Das wirft natürlich viele Fragen auf, das schürt Skepsis. Denn es geht ja nicht um irgendein Unternehmen, sondern um einen Konzern, der Deutschland besonders geprägt hat. Lopez selbst spricht von einer Ikone. Und ThyssenKrupp ist natürlich auch weiterhin sehr wichtig, insbesondere als größter Stahlhersteller des Landes mit riesiger Bedeutung, insbesondere für Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet. Nur mal zur Verdeutlichung, rund 34.000 Arbeitsplätze von ThyssenKrupp, also etwa jeder Dritte der weltweit rund 93.000 Jobs des Konzerns, befinden sich in NRW.
Wenn wir jetzt von einer Schamoffensive sprechen, hat das ja vor allen Dingen gewissermaßen Newswert, weil das eine ganz neue Seite von Lopez ist,
zumindest
öffentlich. Bisher hat er den knallharten Sanierer gegeben und dafür auch ordentlich Kritik bekommen, besonders von den Arbeitnehmervertretern, also der IG Metall. Wir haben ja oft drüber gesprochen, es hat da mehrfach ordentlich geknallt und jetzt gibt es den freundlichen Herrn Lopez?
Ja, kann man so sagen. So hat er sich präsentiert zumindest. Besonders auffällig war das, als sich Lopez am 9. März in der Villa Hügel gezeigt hat, bei einer Veranstaltung, die der Konzern Zukunftsforum Rhein-Ruhr genannt hat. Da hat Lopez mit weiteren Vorstandsmitgliedern ganz bewusst die Nähe zu Kommunalpolitikern gesucht. Mit Sicherheit auch, um Verständnis für seinen umstrittenen Kurs zu generieren. Es sollte der sprichwörtliche Schulterschluss demonstriert werden, unter anderem mit Andrea Henze, Sören Link und Jörg Lukert. Das sind die Stadtoberhäupter von Gelsenkirchen, Duisburg und Bochum, also von ganz wichtigen Kommunen mit ThyssenKrupp-Standorten.
Du warst ja dabei. Erzähl mal, wie ist Lopez da aufgetreten?
Ja, es war schon ganz putzig, wenn man das so als Beobachter gesehen hat. Die Villa Hügel, das ist ja ein ganz besonderer Ort. Hier hat die Industriellenfamilie Krupp von 1873 bis 1945 gewohnt. Eingetragen ist die Villa in den Büchern der Stadt als größtes Einfamilienhaus der Bundesrepublik mit 399 Zimmern. Daran hat Krupp Stiftungschefin Ursula Garter bei der Veranstaltung nochmal erinnert. Und ja, und in diesen repräsentativen Gebäudeteilen, da waren schon alle möglichen Machtmenschen oder zweifelhaften Figuren Figuren der Geschichte, ja, von Kaiser Wilhelm II. Über Adolf Hitler, Erich Honecker und auch Putin, aber auch diverse Bundespräsidenten natürlich oder der Künstler Andy Warhol. Und dann war da dieses Zukunftsforum von ThyssenKrupp in dem ehemaligen Speisezimmer der Familie Krupp.
Ich habe da Fotos von gesehen, das war das Speisezimmer.
Das ist das Speisezimmer, ja.
So ein also man muss sich das vielleicht so vorstellen, das ist ein Saal, der ist vorsichtig gesagt ein Festsaal mit 4-5 Meter hohen, hohen Wandgemälden und krasser Holzvertäfelung. Also schön, hätte ich auch gern so ein Speisezimmer.
Ja. Wer hat, der hat. Opulente Wandmalereien und da weht so dieser Hauch von Wichtigkeit und großer Geschichte durch die Räumlichkeiten. Naja, und womit startet Lopez seine Rede? Mit Fußball und Currywurst.
Fußball und Currywurst, ja. Das klingt jetzt ein bisschen nach, ich biete mich mal maximal ran an die Bürgermeister des Ruhrgebiets. Mehr Klischee, Ruhrgebietsklischee geht ja kaum, oder?
Ja, da ging es mit Sicherheit darum, dass er diese Nähe demonstriert. Lopez ist ja eigentlich erstmal ein Frankfurter Vielflieger, dauernd auf Geschäftsreisen im Ausland. Er ist kein Ruhrgebietsmensch, definitiv kein Ruhrpottler. ThyssenKrupp sagte aber dennoch aber mit Fußball und Currywurst eine Gemeinsamkeit. Ich zitiere mal, sie gehören zum Ruhrgebiet wie die Kohle zum Bergwerk. Ja, das ist natürlich mächtig Klischee, du hast es gesagt. Aber da ist auch eine politische Botschaft mit drin und um die ging es hier auch. Es sollte, so mein Verständnis, die tiefe Verwurzelung von ThyssenKrupp mit der Region demonstriert werden.
Also Kohle, Fußball, Currywurst und ThyssenKrupp ist also für Lopez das magische Viereck des Ruhrgebiets.
Du solltest Redenschreiber werden von ihm.
Frage ist es, ob es so bleibt. Ne? Ich fand das interessant, die Kollegen vom Spiegel, dem Nachrichtenmagazin, haben, glaube ich, vorletzte Woche in einer großen Geschichte die Frage ausgeworfen, muss Essen bald ohne Krupp auskommen? Das war spannend, oder?
Das war spannend. Der Untertitel lautete übrigens, einst ein Stahlunternehmen von Weltrang, arbeitet der Konzern heute an seiner Zerschlagung, so der Spiegel. Naja, das ist schon bemerkenswert, dass so dieses große Magazin, das Flakgeschütz der Demokratie, sich hier mit ThyssenKrupp befasst.
Ja, wir haben ja darüber diese Zerschlagung, haben wir schon mehrfach diskutiert hier. Ich habe die Vermutung, dass Lopez solche Schlagzeilen nicht gefallen.
Sollte man annehmen, obwohl ThyssenKrupp natürlich mehr ist als nur ein Essener Unternehmen. Nebenbei bemerkt, der Konzern hat ja auch formal einen Doppelsitz, nämlich nicht nur Essen, sondern auch Duisburg. Den Punkt hat Lopez auch in der Villa Hügel gemacht. Da hat er ja auch recht. Ja, und er hat gesagt, ThyssenKrupp ist viel mehr als ein großes Stahlwerk in Duisburg und eine Konzernzentrale in Essen. Und dann kam er auf die Vielzahl von Standorten in NRW zu sprechen. Electrical Steel in Gelsenkirchen, Udo und Nucera in Dortmund, Bielstein in Ennepetal, Rote Erde in Lippstadt und Dortmund, Polysius in Beckum, Mill Services in Oberhausen, Presta in Mülheim und Materials Processing in Krefeld. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht plattgewalzt mit den vielen Städtenamen.
Nur ein bisschen. Hat ja offensichtlich Lopez auch so gesagt, also war ein bisschen PR-Show da auch in der Villa Hügel, oder?
Ja, wenn du so willst, war das mit Sicherheit ein Teil der Motivation, so etwas zu machen. Es ist ja nicht so, als würde alles rundlaufen bei ThyssenKrupp. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet der Vorstand erneut einen millionenschweren Verlust. Bei den Gesprächen mit dem indischen Unternehmer Jindal, du hast es vorhin in der Anmoderation erwähnt, da kommt das Management nicht so recht voran. Ja, und im Hintergrund schwelen dann immer noch die Konflikte mit der IG Metall. Also es kommt nach wie vor einiges zusammen.
Um all die Themen ging es auch bei euch, also als Miguel Lopez bei uns in der Funke-Zentrale bei der WAZ zu Gast war. Lass uns da mal jetzt genauer drauf schauen, denn da, das ist der große Vorteil, können wir auch reinhören. Zur Einordnung, wir haben bei der WAZ eine Veranstaltungsreihe, die heißt Ruhrgebiet, wir müssen reden. Und da lädt unser Chefredakteur Andreas Thürock alle paar Wochen unsere Leser und einen prominenten Gast in die Redaktion nach Essen ein und dann wird diskutiert. Es gibt also erst ein Interview und dann eine Fragerunde, auf die sich bei denen die Leser dem prominenten Gast Fragen stellen und zwar unvorbereitet für den Gast.
In der Tat und es ist live, ist ja auch immer nochmal eine besondere Sache in einem großen Saal und es wurde übertragen auf watz.de und da kann man das im Übrigen auch nochmal sich anschauen, wenn man möchte.
Ja, du warst auch mit auf der Bühne da.
Genau, ich war mit auf der Bühne. War natürlich eine spannende Geschichte für mich. Mal so zur Einordnung auch nochmal der Motivation. Also Frank Grotzky, der Kommunikationschef bei ThyssenKrupp, hatten den Besuch nach der Veranstaltung auf dem Berufsnetzwerk LinkedIn aus seiner Perspektive eingeordnet und er hat gesagt, wegducken gibt's nicht. Also das ist das Motto gewesen für ThyssenKrupp und da muss man ja auch sagen, das ist durchaus anerkennenswert, denn Lopez hat sich da in dieser Live-Situation den Fragen gestellt und das muss man sich auch erstmal trauen.
Wie hast du denn den Abend empfunden? Wie ging es dir da?
Ja, ich persönlich fand es ganz spannend, aber in Bezug auf Lopez würde ich schon sagen, der hat sich ganz gut verkauft.
Oha. Meinke wird zum Lopez-Fan, da werden die langsam panisch bei der IG Metall, glaube ich.
Absolut, ja. Ja, spannend fand ich aus Sicht eines Interviewers ja erstmal, welche Punkte wer macht. Und da gucke ich auch, ich sag mal, hoffentlich möglichst unparteiisch drauf. Und natürlich hatten dann Andreas Türk und ich einen Plan und wir wollten bestimmte Fragen beantwortet haben. Und mein Eindruck war, Lopez hat sich gut vorbereitet, wirklich gut vorbereitet und er wollte Punkte machen. Und er ist ja auch ganz gut darin, so kritische Aspekte zu umschiffen, indem er dann auf andere Themen zu sprechen kommt. Da müssen wir das Interview mal höllisch aufpassen.
Kritische Aspekte zu umschiffen, das klingt spannend. Da müssen wir später auf jeden Fall nochmal drüber reden.
Okay, machen wir. Aber vielleicht nochmal etwas allgemeiner. Die übergeordnete Frage bei ThyssenKrupp ist ja, funktioniert dieser Lopez-Plan zum Umbau des Konzerns? Er will ja sämtliche Sparten ausgliedern und teils für die Beteiligung von anderen Unternehmen öffnen. Und für die Stahlsparte ist ja auch ein Verkauf denkbar. Da laufen die Verhandlungen mit dem indischen Konzern Jindal Steel. Das beste Argument von Lopez ist vielleicht, bei seinen Vorgängern Heinrich Hiesinger, Guido Kerkhoff und Martina Merz lief es letztlich auch nie rund. Und Lopez erklärt die Misere folgendermaßen.
Warum hat es vorher nicht funktioniert? Ich glaube, dass es ganz schwierig ist, wenn man Konzerne, und das gilt generell nicht nur für uns, sondern für andere Konzerne auch, wenn die Konzerne angelegt sind, Quersubventionierungen zu haben. Das heißt, es geht dieser Sparte schlecht und dann müssen diese beiden Sparten helfen, dieser Sparte irgendwie am Ende das notwendige Kapital zu geben. Das führt aber dazu, dass die beiden Sparten, wenn die beiden nicht genug zu essen kriegen, sind die nicht fit und wenn sie das Essen an den geben müssen, dann leiden die. Und das ist das, was passiert ist. Wir haben in den vielen Jahrzehnten diese Quersubventionierung institutionalisiert und damit sind die Stärken, die wir mal hatten auf den einzelnen Technologieebenen, haben wir verlassen, weil wir, und da werden wir sicherlich nachher nochmal dazu kommen, weil wir in der einen Sparte, die so bedeutend und so wichtig ist für uns, nicht die notwendigen Maßnahmen durchgeführt haben.
Damit meint Lopez jetzt die Stahlsparte, oder?
Ganz genau. Hier läuft ja eine unter dem Management von Lopez angestoßene heftige Sanierung. Es sollen insgesamt 11.000 Arbeitsplätze entweder abgebaut oder ausgegliedert werden. Also 5.000 Stellen durch Stellenabbau, 6.000 Jobs mit Outsourcing. Hier eingerechnet allerdings auch anteilig die Arbeitsplätze der Hüttenwerke Krupp Mannesmann HKM. Das sind ja 3.000 insgesamt. 1.500 werden ThyssenKrupp dazu gerechnet. Na, die Trennung von der ThyssenKrupp-Beteiligung HKM ist ja beschlossen. Und Lopez kann, was den Stahl angeht, auch insgesamt darauf verweisen, dass er den Segen der IG Metall für diese Sanierung hat. Ein Sozialplan ist beschlossen, gibt einen Interessenausgleich. Lopez kann hier sagen, es geht voran.
Und damit soll, so argumentiert Lopez, der Stahl dann nicht mehr die Belastung für den Gesamtkonzern sein, wie es in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Also der Stahl hat quasi den Gesamtkonzern Geld gekostet.
Ganz genau. Das ist eine ganz wichtige Argumentationslinie von Lopez.
Aber das ist im Prinzip ist das der Grund für den Zustand, den ich vorgefunden habe, als ich dann begann. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, mit der Quersubventionierung hört es jetzt auf. Jedes Geschäft ist in seinem Markt im Wettbewerb, muss wettbewerbsfähig werden, muss sich durchsetzen an den Märkten und hat keine Kapazität, eine Subventionierung von anderen Einheiten zu machen.
Lopez sagt also, jede Sparte soll wettbewerbsfähig werden. Da ist das Management jetzt dabei. Wenn wir jetzt kritisch drauf gucken, die Realität ist noch eine andere.
Das stimmt. Der Konzern legt zwar nur eine Gesamtbilanz vor, zu den einzelnen Sparten bekommen wir aber auch Einblicke. Wir haben nicht vollständige Transparenz, aber schon eine ganz gute. Und wir können sehen, dass es nicht rund läuft in vielen Bereichen, gerade auch in Geschäften, die besonders wichtig für die Zukunft eigentlich vom Management dargestellt worden sind. Also etwa die Sparte die Carbon, in der die Klimaschutztechnologien des Unternehmens gebündelt sein sollen. Beispiel ThyssenKrupp-Tochter Polysius, die stellen Zementfabriken her. Da wird kräftig gekürzt und auch in der Autozulieferersparte läuft eine harte Sanierung, weil der Druck, der auf ThyssenKrupp lastet, einfach riesengroß ist.
Und ThyssenKrupp schreibt weiter rote Zahlen.
Absolut. Im Februar 26 hat Lopez frische Zahlen vorgelegt. Das nennt sich ja dann immer Quartalsbilanz. Bei ThyssenKrupp ist das Geschäftsjahr versetzt zum normalen Kalenderjahr. Das Geschäftsjahr beginnt im Oktober. Und naja, zum Start ins neue Geschäftsjahr hat das Unternehmen einmal mehr rote Zahlen geschrieben. Das waren im ersten Quartal ein Verlust war das von 334 Millionen Euro. Nochmal mehr als im Jahr zuvor. Da waren es noch in Anführungsstrichen nur 33, aber auch schon ein Minus. Und das Management sagt, das hat mit der Sanierung der Stahlsparte insbesondere zu tun. Aber wir als Beobachter müssen feststellen, in dem operativen Geschäft läuft es nicht rosig. Umsatz, Auftragseingang gehen teils stark zurück. Und unter dem Strich rechnet der Vorstand fürs Gesamtjahr mit einem Verlust von 400 bis 800 Millionen Euro. Das ist schon ein ganzer Batzen Geld.
Ja, das ist viel Geld. Wir haben da in den letzten Folgen schon intensiv drüber gesprochen. Kann man gerne nachhören. Bisher hat es Lopez geschafft, diese operativen Schwächen mit, ich nenne es mal, smarten Moves am Kapitalmarkt zu kaschieren, indem er quasi Tafelsilber verkauft hat, hält er die Aktionäre bei Laune. Im vergangenen Jahr haben die Aktionäre sehr viel Geld verdient, weil Lopez die Marinetochter TKMS an die Börse gebracht hat. Und interessant fand ich jetzt bei uns auf dem Podium, wie schnell Lopez da quasi auf das nächste Tafelsilber zu sprechen kam oder mögliche Tafelsilber, nämlich den Bereich Material Services.
Genau, das war an der Stelle überhaupt noch nicht in unserem Fragekonzept. Trotzdem hat es Lopez dann aufgebracht. Die Sparte der Handel mit Werkstoffen, Material Services, gilt ja als nächster Börsenkandidat. Ja, und damit hätte Lopez dann wieder eine Story, wenn es funktioniert. Und die Blaupause hier, also das Modell für eine weitere Verselbstständigung, soll die Marinesparte TKMS sein.
Wir machen ein Spin-off von den einzelnen Geschäften. Was bedeutet Spin-off? Spin-off bedeutet, dass man ein Geschäft an die Börse bringt. Wir behalten die Mehrheit, weil das ist ThyssenKrupp, 51% am Beispiel Marine, und geben 49% an unsere Aktionäre. Warum an unsere Aktionäre? Weil das Unternehmen gehört den Aktionären und deswegen sollen dann auch die Geschäfte, die ausgegliedert werden, dann auch unseren Aktionären gehören. Was passiert in diesem Moment? In diesem Moment steht das Unternehmen sehr transparent und das ist ein sehr wichtiges Element in der Ertüchtigung von Geschäften. Dieses Geschäft steht dann sehr transparent da und dann kann der Investor entscheiden, kaufe ich jetzt Rheinmetall, also ich bin jetzt in der Defense-Sparte, kaufe ich Rheinmetall, kaufe ich Fincantieri, kaufe ich Naval oder kaufe ich ThyssenKrupp Marine System, also TKMS. Das bedeutet wiederum, dass auch das Management in dieser Sparte einen klaren Vergleich hat zu seinen Wettbewerbern. Und dann braucht man nicht viel zu diskutieren, was musst du besser machen, was musst du anders machen, sondern man sieht das im Markt. Ja, das ist genauso wie bei den Automobilherstellern. Ne? Ein BYD vergleicht sich mit einem Tesla und die Vergleiche geben einem schon das Wissen, was in den einzelnen Firmen besser oder schlechter läuft. Und das ist der große Vorteil dieses Konzeptes, weil wenn wir jetzt als nächstes Material Services an den Markt bringen, da gibt es keinen Termin, sondern das müssen wir gut vorbereiten.
Ich wollte gerade fragen, ob Sie es in diesem Jahr noch machen.
Es gibt keinen Termin, wir müssen diese Dinge gut vorbereiten.
Bis Sommer?
Wir haben keinen Termin.
Okay. Also so schnell wie möglich.
Wir müssen diese Dinge gut vorbereiten und wenn wir sie gut vorbereiten, dann wird es auch ein Erfolg.
Ja, das war da so ein ganz munterer Austausch, weil wir da ja nochmal nachhaken wollten, unser Chefredakteur Andreas Thürock und ich, weil es ja schon spannend ist, wann denn dieser nächste Schritt kommt. Da warten viele drauf. Ja, und in diesem Fall ist dann halt der Punkt, klappt es mit der Werkstoffhandelssparte und einem Börsengang?
Wir haben da schon oft festgestellt, Ulf, aber auch hier und aus dem ganzen Auftritt ist nochmal herauszuhören, Das Denken von Lopez ist extrem stark vom Kapitalmarkt geprägt. Er will den Aktionärinnen und Aktionären etwas liefern. Das ist ja spannend, weil jetzt war Lopez halt nicht bei den Aktionärinnen und Aktionären, sondern bei unseren Lesern.
Absolut.
Und die sind, zumindest in der großen Zahl würden wir vermuten, keine Anteilseigner.
Es hat sich zumindest in der Tat niemand als Kleinaktionär da vorgestellt. Und bei dieser Veranstaltung, da wurde wirklich dieses Spannungsfeld sichtbar, in dem sich Lopez bewegt. Wir haben unsere Leserinnen und Leser vor dem Gespräch mit Lopez gebeten, Fragen einzureichen. Und viele drehten sich tatsächlich genau darum, ich sag mal, dieses Spannungsfeld. Die Wahrnehmung ist nämlich, die da oben haben Pläne, vergessen aber die da unten.
Also die da unten, die Arbeitnehmer, die Menschen, die am Hochofen stehen, die Stahlarbeiter. Ja. Hast du konkrete Fragen dabei?
Ja, ein Leser aus Herne hat an Lopez gerichtet gefragt, wie wollen Sie die Herzen der Menschen erreichen, damit diese Ihnen folgen, Entscheidungen nachvollziehen können und nicht den Eindruck haben, sie seien nur eine Manövriermasse. Ja, und er spricht in diesem Zusammenhang auch die gestiegene Vorstandsvergütung von Lopez an, ähnlich wie auch ein anderer Leser aus Duisburg, der gefragt hat, Herr Lopez, warum nehmen Sie sich einen Extraschluck aus der Pulle, während die Belegschaft bluten muss?
Zur Erinnerung, also während überall im Konzern gespart wird, hat Lopez im vergangenen Jahr eine Gehaltserhöhung von 1 Million Euro bekommen, eine Steigerung um 47%. Das war schon sehr üppig, wir haben da auch schon intensiv drüber gesprochen. Wie hat Lopez jetzt auf diese Fragen reagiert?
Man könnte sagen, er ist cool geblieben und er verweist auf die formalen Regeln.
Es gibt ja Regeln, wie ein Unternehmen funktioniert. Und eine der Regeln, die aufgestellt ist, ist die, das wird ja auch veröffentlicht und das ist ja, findet ja auch breite Anwendung, ist natürlich, wie gestaltet man Vorstandsgehälter? Und also diese Zusammensetzung der Vorstandsgehälter, das ist eine Entscheidung, die treffen die Aufsichtsräte unter Berücksichtigung des deutschen Aktienkodex, also des sogenannten Governance-Kodex. Das sind also feste Parameter, die da in die Berechnung einfließen. Insofern, das sind die Dinge, die vertraglich so festgelegt sind, die der Aufsichtsrat festgelegt hat. Also das ist keine Willkür, da ist keine Willkür dahinter, da ist keine Selbstbedienungsmentalität dahinter, sondern es ist ein öffentlicher, also auf der Homepage kann man das nachlesen, eine öffentliche vertragliche Festlegung, die angewendet wird.
Die Kritik an der Gehaltserhöhung für Lopez gibt es ja insbesondere, weil gerade an anderen Stellen so stark gespart wird im Unternehmen. Du hast das eben für die Stahlsparte angesprochen, aber das gilt natürlich auch für andere Bereiche. Ne? Ein Teil des Sparpakets bei ThyssenKrupp Steel sind zudem Einbußen bei der Bezahlung. Also das Unternehmen hat gesagt, die Personalkosten sollen um etwa 8% gesenkt werden. Und dann gibt es natürlich auch noch Unruhe in der Belegschaft, weil gar nicht klar ist, ob das Management um Lopez überhaupt langfristig auf die Sparte Stahl setzt oder den Bereich eigentlich nur schnellstmöglich kostengünstig loswerden möchte.
Absolut, das fand ich auch eine sehr spannende Passage bei dem Lopez-Besuch. Ich habe ihn gefragt, ob es nicht eine große Ironie der Geschichte wäre, wenn der Konzern den Stahl ausgerechnet dann an den Inder Navin Jindal verkaufen würde, wenn der Stahl fit ist?
Also das wäre natürlich schon nicht gut, wenn man das, was wir nicht tun werden, wenn man das verramschen würde. Ne? Und ich habe ja auf der Hauptversammlung der ThyssenKrupp AG habe ich ja wohl gehört und stehe auch voll dahinter, dass man auf keinen Fall den Stahl unter Wert verkaufen sollte. Und dazu stehe ich auch und das wird auch nicht passieren.
Zur Einordnung, was Lopez da mit Blick auf die Hauptversammlung anspricht, sind Äußerungen von Ingo Speich von der Sparkassenfondsgesellschaft Deka, der ja genau das formuliert hat. Er hat gesagt, der Stahl dürfe nicht, Zitat, unter Wert verkauft werden. Wir haben das auch vor der Hauptversammlung als exklusive Nachricht schon in der WAZ mit der Überschrift formuliert, der Stahl dürfe nicht verramscht werden. Naja, und das ist jetzt ein Thema offenbar auch für Lopez.
Ja, er hat sich diese Position quasi zu eigen gemacht, könnte man sagen. Er sagt, der Stahl darf nicht verramscht werden.
So sieht's aus.
Man könnte den Eindruck gewinnen, das war auch eine Ansage, denn vor einigen Wochen, Anfang März 2026, gab's mal wieder eine interessante ThyssenKrupp-News. Ein neuer Investor hat sich da gemeldet, das kennen wir ja schon. Gewissermaßen mit dem Hinweis, hallo ThyssenKrupp, wenn's mit Jindal nicht klappt, sprecht doch mal mit mir.
Ja, absolut. Wäre ein nettes Nachrichtenfutter für uns. Ein gewisser Michael Flex war das, der sich da gemeldet hat. Ein britischer Geschäftsmann, der aus Florida agiert. Naja, und nicht wirklich den, dann darf es glaube ich sagen, allerbesten Ruf bei vielen Menschen hat. Er ist als harter Sanierer verschrien, aber das wäre ja erstmal noch nicht mal was Schlimmes. Er hat auch viele mittelständische Firmen übernommen, bei denen es danach nicht gut lief. Deshalb hat mal das Manager-Magazin von Herrn Flex als einen Mittelstandsschreck geschrieben.
Und dieses Angebot hat Lopez jetzt bei euch auch klar thematisiert?
Ja, und ich habe den Eindruck, Lopez hat das Thema ja bei uns abgeräumt und er hat sich dann auch anschließend direkt insgesamt zum Stahl geäußert.
Wir sind mit Herrn Flex nicht im Kontakt. Und wie gesagt, es bleibt dabei, für mich ist Stahl Zukunft, das habe ich immer gesagt, halt nicht in der Form, wie ich ihn vor 2,5 Jahren vorfand. In der Form, wie wir es jetzt machen, ist, das ist mein Stahl und der wird nicht unter Wert abgegeben.
Das ist mein Stahl, das ist natürlich ein starker Satz. Wir werden beobachten, ob er gut altert.
Ja, ich denke, die Äußerung wird vielen im Gedächtnis bleiben, egal wie es jetzt bei ThyssenKrupp Steel weitergeht. Um Lopez selbst zu zitieren, ob mit oder ohne Jindal, das ist noch eine Formulierung, die er geprägt hat.
Lopez versucht ja gerade offensichtlich, das sieht man an diesen prägnanten Formulierungen, ein paar Botschaften loszuwerden. Du hast das eben auch schon gesagt. Ist es eine Reaktion auf den öffentlichen Druck? Hat er das Gefühl, er muss den Menschen im Ruhrgebiet vielleicht doch seinen Plan etwas besser erklären, wie er das bisher getan hat?
Kann schon sein. Ich fand auf jeden Fall spannend, dass sich auch der Ruhrbischof demonstrativ an die Seite der ThyssenKrupp-Beschäftigten gestellt hat, Franz Josef Overbeck. Bei einer Konferenz von Konzernbetriebsräten am 5. März in Essen hat Overbeck den Belegschaftsvertretern den Rücken gestärkt. Das ist eine Formulierung, die das Bistum selbst gewählt hat in einer Mitteilung einen Tag nach dem Treffen. Ich zitiere mal, Menschen sind keine Kostenstellen mit Ausweis, sondern Zweck und Mittelpunkt allen Wirtschaftens, sagte der Ruhrbischof und hat das danach auch nochmal öffentlich dokumentiert.
Ich finde das schon bemerkenswert, dass sich die Kirche da einmischt, also dass von dieser Seite Kritik kommt, oder nicht?
Absolut. Der Bischof ist durchaus auch gut vernetzt in den Unternehmen. Er pflegt seit Jahren unter anderem Kontakt auch zur Großaktionärin der Krupp-Stiftung, die Lopez ja bislang immer öffentlich gestützt hat. Und Overbeck ist auch wirklich einer der großen Intellektuellen hier in unserer Region, der auch aufgrund seiner rhetorischen Fähigkeiten in der Lage ist, Akzente zu setzen.
Was hat Overbeck denn sonst noch zu ThyssenKrupp gesagt?
Ja, er schaut durchaus differenziert inhaltlich auf den Konzern. Er sagt zwar, seien Veränderungen aufgrund einer, wie er sagt, herausfordernden Lage des Unternehmens unumgänglich, doch der von Lopez geplante Umbau von ThyssenKrupp zu einer Finanzholding werfe für viele Beschäftigte grundlegende Fragen auf, etwa nach künftigen Arbeitsplätzen, Standorten und Perspektiven. Und die aktuelle Situation stelle für viele Mitarbeiter eine große Belastung dar. Die Ungewissheit begleite die Menschen nicht nur im Betrieb, sondern auch ihre Familien seien betroffen, wenn es etwa um die gemeinsame Sorge um Kredite, um die Ausbildung der Kinder oder um die Pflege von Angehörigen gehe.
Genau darüber haben wir beiden ja in der vergangenen Podcast-Folge intensiv gesprochen. Da hat ITler Jörn-Peter Urbanek uns erzählt, wie das konkret aussieht, wenn man bei ThyssenKrupp plötzlich erfährt, dass der eigene Bereich aufgelöst wird und welche Rolle die Mitbestimmung dabei gespielt hat. Also sehr hörenswert, können wir allen, die es noch nicht gehört haben, nochmal ans Herz legen hier.
Ja, sehr gerne. Und bei Urbanek ist ja auch ein zentraler Kritikpunkt gewesen, dass die Mitbestimmungsgremien nicht so eingebunden worden sind, wie es sich die Betriebsräte erhofft haben. Insofern ist bemerkenswert, wenn der Ruhrbischof genau auch dieses Thema betont. Ausdrücklich hebt Overbeck im Zusammenhang mit ThyssenKrupp die wichtige Rolle der betrieblichen Mitbestimmung hervor. Mitbestimmung sagt, er sei gelebte Demokratie im Arbeitsleben und habe sich in Deutschland als Erfolgsfaktor erwiesen. Er sagt, Beteiligung ist kein Luxus, den man sich nur in guten Zeiten gönnt. Sie ist Voraussetzung dafür, dass Wandel nicht bloß durchgesetzt, sondern gemeinsam gestaltet wird.
Hast du den Eindruck, dass die Kritik von Overbeck bei Lopez angekommen ist?
Ich fand interessant, dass Lopez von sich aus bei uns auf der Bühne betont hat, ich zitiere, der Mensch steht im Mittelpunkt. Also das hat Lopez so gesagt. Und als ich dann eingeworfen habe, ja, jetzt berufe er sich auf den Ruhrbischof, hat Lopez dann Folgendes entgegnet.
Ja, den zitiere ich natürlich sehr gerne. Aber auf der anderen Seite, das haben wir immer schon gesagt. Aber die Geschäfte müssen natürlich auch wettbewerbsfähig sein. Die müssen im Markt bestehen. Man muss mit einem Unternehmen Gewinn erzielen, damit Investitionen möglich sind, damit Weiterentwicklung möglich ist, damit ich Auszubildende einstellen kann, damit ich die Gemeinde unterstützen kann, damit ich, keine Ahnung, soziale Dinge machen kann. Das Unternehmen muss Gewinn produzieren. Und das ist etwas, was wir sicherstellen werden, dadurch, dass wir die fünf Geschäfte entsprechend verselbstständigen werden. Und Sie werden sehen, das sehen Sie übrigens jetzt an der Marine schon, und Sie werden es auch an den anderen Geschäften sehen, es wird mehr Beschäftigung kreiert werden. Also meine Antwort darauf ist, wir werden mehr Beschäftigung kreieren, sobald wir wieder in den einzelnen Geschäften fit sind und wettbewerbsfähig sind.
Und Folgendes hat Lopez dann auch direkt in Richtung Ruhrbischof gesagt.
Der Ruhrbischof ist ein fantastischer, mitfühlender und intelligenter Mensch. Deswegen, der Nebensatz ist Mittelpunkt des Wirtschaftens. Den lassen wir stehen. Wir
haben geahnt, dass Sie da hinwollen.
ist Mittelpunkt des Wirtschaftens. Und Wirtschaften heißt, wir müssen sehen, dass wir unsere Teams befähigen, mit Wissen und der notwendigen Technologie an den Märkten bestehen zu können. Und das ist genau das, was wir tun.
Die Arbeitnehmervertreter kritisieren Lopez ja immer wieder mit dem Argument, er binde die Arbeitnehmer zu wenig bei wichtigen Entscheidungen ein. Also wir kennen das schon.
So ist es. Die Mitbestimmung ist einfach auch ein Faktor bei ThyssenKrupp. Und an der Konferenz der Arbeitnehmervertreter in Essen, bei der Overbeck sprach, haben nach Angaben der IG Metall rund 200 Betriebsrätinnen und Betriebsräte der deutschen ThyssenKrupp-Standorte teilgenommen. Also das ist schon ein ordentliches Grüppchen. Eine zentrale Botschaft von Konzernbetriebsratschef Tiki Nasikol war die Warnung vor, wie er sagt, mitbestimmungsfreien Zonen bei ThyssenKrupp. Es dürfe nicht dazu kommen, dass im Konzern, zitiere nochmal, Entscheidungen über die Köpfe der Beschäftigten hinweg getroffen werden. Also diese Befürchtung gibt es offenbar im Arbeitnehmerlager.
Ja, wir müssen das vielleicht auch nochmal einordnen oder daran erinnern, das Verhältnis zu den Arbeitnehmern ist ja durchaus schon länger belastet, und zwar auch, weil das Management, sage ich mal, dann nicht absolut viel Rücksicht genommen hat. Das Management von ThyssenKrupp, wir haben da schon oft drüber gesprochen, hat ja in den letzten beiden Jahren wichtige Entscheidungen immer wieder mit der Doppelstimme des Aufsichtsratsvorsitzenden Siegfried Russwurm durchgesetzt. Also beispielsweise die Vorstandserweiterung, aber auch den Einstieg des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky in die Stahlsparte, in Klammern, der ist ja übrigens schon wieder weg. Doppelstimme heißt, kurz gesagt, im Aufsichtsrat werden die Vertreter der Mitbestimmung, also der IG Metall, durch die Anteilseigner überstimmt. Auch darüber hat interessanterweise Lopez bei uns im WAZ-Talk gesprochen.
Richtig, wir haben das Thema aufgeworfen und ich habe gefragt, wird es weitere Entscheidungen mit der Doppelstimme geben?
Also um vielleicht das Thema ein bisschen zu erläutern. Also Sie haben einen Aufsichtsrat und im Aufsichtsrat werden Entscheidungen getroffen, die das Management vorschlägt. Also der Vorstand schlägt eine gewisse Anzahl von Entscheidungen vor. Also das fängt an mit Investitionen, mit Budget, mit Unternehmenskäufen. Und das Management schlägt vor und der Aufsichtsrat muss dann entscheiden, folgen wir dem Management oder folgen wir dem Management nicht. Und natürlich ist es immer gut, wenn der Aufsichtsrat dem Management auch folgt. Und insofern, das hat der Aufsichtsrat dann getan.
Ein Nein zu weiteren Basta-Entscheidungen per Doppelstimme habe ich da nicht gehört, oder?
Ich denke, er wollte das umschiffen und es war auch so intendiert. Und wir haben aber nochmal weitergesprochen, also vielleicht wird es dann deutlicher. Zur Doppelstimme hat Lopez dann auch noch Folgendes gesagt.
Ich meine, das ist in den Satzungen der Unternehmen so vorgesehen. In einer deutschen Aktiengesellschaft ist es vorgesehen, dass die Regularien eingehalten werden. Also das ist eine sehr zulässige Entscheidungsform, weil, wie gesagt, ist im Aktiengesetz so vorgesehen. Und insofern ist es auch aus meiner Sicht eine legitime Entscheidung, wenn der Aufsichtsrat mit Mehrheit eine Entscheidung trifft.
Also ich spitze mal zu, das Basta ist legal, sagt Lopez, also auch legitim. Interessante Argumentation. Aber halten wir mal fest, bei anderen großen Unternehmen gibt es solche Herangehensweise in aller Regel nicht. Üblich ist es eher, dass Konflikte zwischen Management und Arbeitnehmervertretern geklärt werden, bevor ein so wichtiges Gremium wie der Aufsichtsrat entscheidet.
Ja, und jetzt könnte man mutig in die Zukunft blicken und vermuten, dass es bestimmt noch die ein oder andere konfliktträchtige Entscheidung geben könnte.
Zu Beginn unserer Folge haben wir schon einmal kurz über die ThyssenKrupp-Zentrale und die Stadt Essen gesprochen. Die große Frage lautet ja, was bleibt hier überhaupt an Arbeitsplätzen, wenn ThyssenKrupp eine reine Finanzholding sein soll?
Ja, lass uns da gern mal in die Gesprächspassage reinhören. Vom Podium inklusive Nachfragen von WAZ-Chefredakteur Andreas Thürock und mir.
Essen ist ein Standort, an dem einige der ThyssenKrupp-Bereiche sitzen. Also auch mit ihren jeweiligen Zentralen. Das ist Material Services, das ist Automobil, das ist nicht Stahl, das ist nicht Marine. Und die Carbon sitzt hauptsächlich in Dortmund, aber auch mit einer kleinen Gruppe in Essen. Und dann haben wir noch die sogenannte Corporate Headquarters und Services. So, und was auf jeden Fall ein Status quo ist, dass das Automobil und Material Services hat ihre Zentralen dort. Wir haben ja jetzt mit der Financial Holding einen Prozess begonnen, in dem man aus dem, was früher die Zentrale, was Sie als die Zentrale bezeichnen würden, dass man das dann aufteilt auf die Segmente. Also wenn alle unabhängig werden sollen, dann braucht man ja das Know-how und die entsprechendes das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Einheiten. Weil nehmen Sie mal Marine System als Beispiel. Die sind jetzt an der Börse, die brauchen Investor Relations, also Investor Relations kümmert sich um die Investoren. Da fahren sie dann nach London, nach New York, nach Paris, nach Frankfurt und werben Investoren an. Diese Gruppe brauchen die jetzt selbst. Oder denken Sie an Kommunikation, die Kommunikationsabteilungen müssen entsprechend gestärkt werden. Denken Sie an Finanzierung, die Finanzierungsabteilungen müssen entsprechend gestärkt werden. Also, was will ich damit zum Ausdruck bringen? Ich glaube, dass es sehr gut organisiert ist von unseren Leuten im Moment, diese Übertragung der Kolleginnen und Kollegen von Zentralabteilungen auf die entsprechenden Segmente und Bereiche. Und das wird im Moment vollzogen. Der Sitz von ThyssenKrupp ist in Essen. Und
der bleibt auch in Essen.
Bleibt auch so.
Ja, das ist nochmal zum Festhalten, weil der Spiegel hat ja einen großen Bericht und sogar die Frage gestellt, verliert Essen den Konzernsitz? Aber wenn Sie das hier jetzt sagen, dann halten wir das mal fest. Der Sitz des Konzerns ThyssenKrupp bleibt in Essen.
Mit einer Finanzholding mit 50 Leuten. Das ist jetzt nicht so.
Naja, und den Einheiten. Ne? Also die Einheiten sind ja auch noch da.
Wie viele Leute reden wir da ungefähr in Essen?
Und also das nur mit dem Daumen. Also ich glaube, das muss man präzise beantworten. Die Einheiten Material Services und Autos sind in Essen. Und wie gesagt, die Übertragung der Mitarbeiter jetzt aus der Zentrale in die Einheiten ist gerade am Laufen. Also darüber kann man dann Firmen reden, wahrscheinlich in 2 Jahren oder so.
Also halten wir fest, wie viele Arbeitsplätze ThyssenKrupp in Essen behalten wird. Darauf will sich Lopez Stand jetzt nicht festlegen.
Ganz genau.
Über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen, Ulf. Du hast am Anfang nämlich gesagt, Lopez habe einige kritische Aspekte gut umschifft und da Punkte gemacht. An welche Aspekte denkst du da?
Ja, ich nenne vielleicht mal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Das zentrale Grünstrahlprojekt von ThyssenKrupp für Duisburg, die Direktreduktionsanlage. Von sich aus hat Lopez auf der Bühne dieses Thema auch angesprochen, hat gesagt, wir bauen die DRI-Anlage, aber das ist, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich eine Selbstverständlichkeit oder soll es zumindest sein. Da ist schon so viel Geld reingeflossen. Bund und Land wollen insgesamt 2 Milliarden Euro zuschießen. Aber die heiklen Punkte, da muss man dann nachfragen und das kommt dann erst auf Nachfrage. Der Zeitplan ist nämlich längst nicht mehr zu halten. Eigentlich sollte die Anlage schon Ende 2026 starten, also aus heutiger Perspektive betrachtet in wenigen Monaten. Und mittlerweile nennt Lopez überhaupt keinen Zeitplan mehr mit Blick auf den angestrebten Betriebsstart. Das mal so als Beispiel.
Dann lass uns mal ein Fazit ziehen. Einerseits hat Lopez geliefert, er hat sich gestellt, Haltung gezeigt und mit dem Satz, das ist mein Stahl, ein klares Bekenntnis abgegeben, zumindest rhetorisch. Andererseits bleiben aber die zentralen Konflikte ungelöst. Die roten Zahlen sind da, die Zukunft des Stahls ist offen und die Belegschaft bleibt, vorsichtig gesagt, sehr verunsichert. Mhm,
absolut. Kommunikativ war das ein starker Auftritt. Lopez hat sein Narrativ vom notwendigen, ja, aus seiner Sicht alternativlosen Umbau gefestigt. Ich mag das Wort eigentlich nicht, weil es gibt ja immer eine Alternative. Aber die Realität in den Bilanzen und in den Werkshallen hat er damit noch nicht verändert. Der Druck bleibt enorm, sowohl vom Kapitalmarkt auf der einen Seite als auch von den Mitarbeitern auf der anderen Seite. Also ist ja, man sagt ja immer gerne, er hat sich Zeit gekauft, aber die eigentlichen Probleme sind noch nicht gelöst.
Damit sind wir wieder mal am Ende einer Folge. Wir hören uns wieder am 5. Mai, also wie immer am ersten Dienstag des Monats. Dann wissen wir vielleicht auch, ob Material Services wirklich an die Börse geht und wohin eigentlich Navin Jindal verschwunden ist und ob er noch Interesse an ThyssenKrupp hat. Da ist er ja erstaunlich ruhig geworden in letzter Zeit.
Ich bin gespannt, was auf den diversen Baustellen im Konzern passiert. Ja, und wenn ihr zwischendurch up-to-date bleiben wollt bei ThyssenKrupp, schaut gerne vorbei auf watz.de/Wirtschaft. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich halten euch über alles auf dem Laufenden, was wichtig ist in der Wirtschaft des Ruhrgebiets.
Und wenn ihr unsere monatlichen Updates im Podcast nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne überall da, wo es Podcasts gibt.
Absolut, das wäre super. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.